rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Ein Vorstoß der Regierung zum sogenannten politischen Islam hat ein grelles Licht auf das gestörte Verhältnis zwischen der muslimischen Minderheit in Österreich und dem offiziellen Österreich geworfen. Integrationsministerin Susanne Raab hat eine Islam-Landkarte vorgestellt, auf der sind mehr als 600 islamische Einrichtungen, Moscheen, Vereine, Bildungseinrichtungen aufgezeichnet. Damit man weiß, wo Moscheen von Erdogan gesteuert werden, hat sie gesagt, im Standard, wo die grauen Wölfe ihr Gedankengut verbreiten, das ist ihre Begründung. Gleichzeitig sagt sie, der politische Islam, wie sie das nennt, und der Islam als Religionsgemeinschaft wird streng getrennt und muss streng getrennt werden. Im Falter haben wir heute von Leserinnen und Lesern Fotos bekommen von Warntafeln, die in der Nähe von islamischen Einrichtungen in Wien aufgestellt wurden. Da steht drauf, Achtung, politischer Islam in deiner Nähe. Das ist offensichtlich eine organisierte Geschichte in Wien gewesen. Muslimische Organisationen sprechen von staatlich organisierter Stigmatisierung. Wir wollen heute versuchen zu klären, was hinter diesem Vorstoß steht, wie viel Islamfeindlichkeit damit im Zusammenhang steht. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden und ich begrüße sehr herzlich die grüne Nationalratsabgeordnete Faika El-Nagashi. Guten Tag.
Schönen Nachmittag.
Frau Nagashi ist die Sprecherin der Grünen für Integration und Identitätspolitik. Und
ich Diversitätspolitik.
Bitte? Integrationspolitik, genau. Ich freue mich, dass Adis Serifovic dabei ist. Willkommen. Herr Serifovic ist Vorsitzender der Muslimischen Jugend Österreichs. Ich begrüße den islamischen Religionspädagogen Muhammad Khorshid. Guten Tag. Herr Khorshid leitet den wissenschaftlichen Beirat der Dokumentationsstelle zum politischen Islam und ebenfalls mit dabei ist der Integrationsexperte Kenan Güngör. Guten Tag. Herr Güngör berät die Bundesregierung, die Stadt Wien, viele anderen Stellen und er ist ebenfalls Mitglied des wissenschaftlichen Beirats dieser Dokumentationsstelle. Frau Abgeordnete, wie die Integrationsministerin diese ominöse Karte präsentiert hat, groß hinter dem Podium, da waren viele schockiert, weil das ja nicht im luftleeren Raum passiert ist, sondern im Rahmen einer politischen Auseinandersetzung, einer politischen Kampagne. Jetzt spricht der Wiener Bürgermeister von Stigmatisierung der Muslime, viele anderen sagen das auch. Der Wiener Bürgermeister sagt, das fördert die Spaltung der Gesellschaft nach Religionsgemeinschaften. Wie Sie diese Karte gesehen haben, was war da Ihre Reaktion?
Genau, wir waren schockiert, ich war schockiert. Es ist so, dass diese Karte ja nichts Neues ist. Also sie war mir auch bekannt seit vielen Jahren. Sie war ein Forschungsprojekt, sie ist auch immer noch ein Forschungsprojekt und hat als solches nie die Öffentlichkeit gefunden, die sie jetzt hat und nie die politische Brisanz, die sie jetzt hat. Und das macht einen großen Unterschied. Und wir haben dann auch gleich deutliche Worte gefunden, nämlich um zu kommunizieren, das ist jetzt nicht ein grün-türkises oder ein türkis-grünes Projekt. Das ist nicht ein Projekt, hinter das sich die Grünen stellen. Es mag ein Projekt sein, der Dokumentationsstelle politischer Islam, aber wir als Grüne sind hier sehr kritisch und äußern diese Kritikpunkte auch in aller Deutlichkeit. Und das war uns wichtig, in der öffentlichen Kommunikation zu vermitteln, weil wir nicht möchten, dass der Eindruck entsteht, dass hier beide Regierungsparteien diese Linie fahren, diese politische Einstellung haben, und zwar den muslimischen Communities gegenüber einerseits, aber insgesamt auch der gesamten Gesellschaft gegenüber, weil das ein schlechtes Zeichen für die Gesellschaft ist.
Frau Abgeordnete, ist es nicht ein gutes Zeichen? Man kann es ja auch so sehen, diese große Ablehnung, die es gegeben hat, diese vielen Stimmen, die gesagt haben, das geht in die Richtung Stigmatisierung, das wollen wir nicht. Eigentlich ein gutes Zeichen, oder?
Die große Ablehnung ist vielleicht ein gutes Zeichen, aber es braucht viel mehr als Ablehnung. Es braucht eigentlich Solidarisierung. Es braucht eine solidarische Praxis im Miteinander mit den muslimischen Organisationen, die jetzt davon betroffen sind. Und es sind ja nicht erst jetzt davon betroffen. Und das ist zum einen das, was Sie beschrieben haben. Es werden jetzt Schilder im öffentlichen Raum angebracht. Es gibt Beschimpfungen, es gibt Beschmierungen. Der antimuslimische Rassismus steigt. Das ist belegt von mehreren Organisationen, die in diesem Bereich dokumentieren und beobachten und das auch immer wieder kommunizieren. Also wir haben gesellschaftlich die Gefahr der Spaltung und wir müssen gerade im Bereich der Integrationspolitik hier integrativ hineinwirken und gesellschaftlichen Zusammenhalt und Zugehörigkeit fördern.
Herr Khorshid, diese Landkarte kommt ja nicht von Ihnen, sondern ist an der Universität Wien ausgearbeitet worden, die sich jetzt distanziert davon. Haben Sie unterschätzt die Polarisierung, die es rund um dieses Thema gibt und die Aggressionen, die jetzt plötzlich hochgekommen sind? Diese Warnschilder in Wien, in Graz ist eine Moschee angegriffen worden. Haben Sie die Lage falsch eingeschätzt?
Bevor ich jetzt auf die Frage beantworte, möchte ich klar sagen, dass wir in der Doku-Stelle also scharf kritisieren und nicht nur kritisieren, sondern auch verurteilen diese Aktionen, die wir heute erlebt haben, dass von Identitären, von Rechtsextremisten diese Karte missbraucht wird, damit eben Moscheen denunziert werden oder diese Schilder, die da geklebt werden. Das ist alles unhuman und das ist nicht im Sinne der Sache. Und das hat uns auch dazu bewegt, nicht nur eine entsprechende Presseaussendung zu machen, sondern die Karte wird jetzt nicht mehr für jeden zugänglich sein, außer wenn man registriert ist. Und ich habe vorhin mit Professor Aslan telefoniert, weil wir in Sorge sind, wenn die Karte so missbraucht wird von Rechtsextremisten, dass nicht jeder hier den Zugang hat, sondern nur die.
Das ist News, Herr Khorshid. Die Karte ist nicht mehr jetzt im Internet.
Die Karte ist noch im Internet, aber man arbeitet gerade daran mit der entsprechenden Firma. Das sind ja gerade ganz neue, frische Entwicklungen, die heute uns alle schockiert haben, muss ich sagen. Und deshalb wird gerade daran gearbeitet, dass nicht jeder Zugang hat, der nicht registriert ist. Denn, und da komme ich jetzt auf Ihre Frage, Sinn der Sache war, dass wir das muslimische Leben, das ist die Intention dahinter, dass wir das muslimische Leben in Österreich sichtbar machen. Und wie Frau Nagashi auch zu Recht gesagt hat, die Karte war zwischen 2012 und 2019 fast 8 Jahre lang online und zugänglich. Sie wurde jetzt ein Stück ausgebaut, ein Stück aktualisiert und da sind noch einige Dinge, die noch aktualisiert gehören in der Karte. Und deshalb verstehe ich jetzt nicht die plötzliche Kritik, wo man sagt, jetzt plötzlich werden Muslime stigmatisiert, wieso die ganzen 8 Jahre nicht? Noch dazu möchte ich eins sagen, ich zeige Ihnen das, ich weiß nicht, ob man das sieht, eine Islamlandkarte, sehr ähnlich wie unsere, das ist von EGMG europaweit, Sie können darauf klicken und dann sehen Sie gleich die Adresse, die Telefonnummer, Name der entsprechenden Moschee und davon gibt es etliche von den muslimischen Dachverbänden selbst.
Aber die sind also, ja nicht gefragt worden hier, das war ja der Unterschied.
Nein, das ist hier der Vorwurf am Anfang war die Rhetorik. Der Vorwurf war, wenn ihr jetzt alles zugänglich macht, die Adressen alles sichtbar macht, dann gefährdet ihr die Muslime. Aber die waren ja 8 Jahre lang in dieser Karte, die war ja online. Und da gibt es etliche solche Projekte in Österreich wie in Deutschland übrigens. Insan e.V. haben auch ähnliche Karte für Moscheegemeinden. Es gibt etliche solche Karten in Europa übrigens. Also das ist keine Entwicklung, oder wie gestern ein Journalist hier in Deutschland mir gesagt hat, ich verstehe die ganze Aufregung, das ist nicht spektakulär. Da gibt es etliche solche Islamkarten. Wenn die Kritik aber jetzt inhaltlicher Natur ist, dass man sagt, Moment, da gibt es eine falsche Information, da gibt es, wunderbar, da haben wir in der Pressekonferenz eingeladen, auch die entsprechenden, sich zu melden bei Professor Aslan, um das zu aktualisieren. Das, wir berufen uns hauptsächlich auf die im Netz ohnehin schon gefundenen.
Das ist natürlich immer eine Frage der Kontextualisierung, in welchem Rahmen, in welchem Zusammenhang passiert. Also etwas, Herr Scherifovic, Sie haben gesagt, Sie wollen gerichtlich vorgehen gegen diese Karte. Was ist der Kern Ihres Vorwurfs?
Na, es ist auf jeden Fall der Sicherheitsfaktor und der datenschutzrechtliche Faktor, der jetzt auch neu ist. Es ist höchst problematisch, dass vor allem viele Privatadressen online sind, wie zum Beispiel meine persönliche. Und es ist höchst problematisch, dass ich habe Besuch am Sonntag bekommen von einem neugierigen Bürger, der einfach mal schauen wollte, ist das jetzt wirklich so, dass die muslimische Jugend hier ist? Und das ist ein hohes Sicherheitsrisiko für alle Betroffenen. Und hier muss man einfach auch die Betroffenen selbst fragen, ob die das wollen. Und wenn ein starkes Nein kommt, so bitte verwenden Sie meine Daten nicht, dann ist die logische Konsequenz für mich, dass wegen diesem Sicherheitsrisiko die Karte runtergenommen wird.
Ja. Sie werfen ja auch der Dokumentationsstelle politischer Islam vor, dass die Stigmatisierung gefördert wird, dass hier die Islamfeindlichkeit in Österreich nicht ernst genommen wird oder sogar gefördert wird. Könnten Sie nicht dort mitmachen und sagen, okay, wir bringen uns ein, vielleicht können wir dort etwas durchsetzen, was der Polarisierung in Österreich entgegenwirkt?
Grundsätzlich sage ich das immer wieder gern, die muslimische Jugend Österreich ist offen für Gespräche und wir sind bereit, auf einem Tisch miteinander zu sitzen. De facto hat es für diese Islamkarte keine Anfrage für irgendein Gespräch gehabt. Ich habe das bei der Pressekonferenz erfahren, ich habe geschaut, wer da oben ist und ich habe die Adressen gesehen. Dementsprechend, das geht nicht so.
Herr Günger, was ist da schiefgelaufen?
Also ich war selber sehr wirklich überrascht, weil es ja nicht in der Absicht des Verfassers war, sowas passiert, und war wirklich eher konsterniert und habe aber natürlich für mich gefragt, was passiert denn gerade dort? Also wie kann eine Landkarte, die schon mal da war, die dann aktualisiert wird, auf einmal solche Wogen auslösen? Und da, glaube ich, ist es gut, einen selbstkritischen und analytischen Blick drauf zu werfen. Ich glaube, es gibt da drei Momente, die eine zentrale Rolle spielen. Das eine ist schon erwähnt worden, in der Tat, der politische Kontext hat sich im Laufe der 10 Jahre doch verändert. Das heißt, wir haben so aufgrund der Annäherung der Türkisen, auch zu der FPÖ damals und auch um den Stimmen dort zu halten, wird ein zunehmend restriktiver Kurs in der Integrationspolitik betrieben. Es ist richtig und richtig, auf die problematischen Strukturen und Tendenzen innerhalb der muslimischen Organisation hinzuweisen. Aber es hat die Balance gefehlt, auch zu sagen, was alles gut funktioniert. Man hätte über sozusagen den politischen Islam sprechen müssen, aber man hätte auch zugleich das Thema antimuslimischen Rassismus betonen müssen. Wenn es diese Innenbalance gibt, erscheint eigentlich der Eindruck, dass es sehr einseitig ist und dass es politisch zum Teil kampagnisiert ist. Und wenn der Rahmen schief hängt, ist alles, was sie da drin machen, immer etwas schräg. Von daher glaube ich, dass es auf der politischen Ebene erstmal so einen Misstrauen gibt, der da eine Rolle spielt. Auf der zweiten Ebene war es, glaube ich, ein Fehler, das muss man auch ohne weiteres sehen, das war nicht vermutlich so beabsichtigt. Die Islam-Landkarte ist ja kein Produkt der Dokumentationsstelle, sondern die Dokumentationsstelle hat die Landkarte finanziert, damit sie aktualisiert wird. Und ich würde vielleicht jetzt einen Satz noch dazu sagen, was mir wichtig ist. Ich habe über die 10 Jahre eigentlich so viele Anfragen von Bürgermeistern, von Schulen, von vielen interessierten Institutionen bekommen, die in irgendwelchen Kooperationen mit muslimischen Organisationen sein wollten. Und übrigens auch sehr viele Journalisten. Und da war es immer hilfreich, dass es so eine Landkarte gab, dass sie eine Idee haben, ach, wen haben wir denn in unserer Region? Mit wem könnte man kooperieren? Das heißt, der Service-Gedanke, den halte ich für richtig und wichtig. Aber dass der jetzt keine Rolle gespielt hat, hat möglicherweise noch diesen zweiten Faktor. Dort war, glaube ich, das Problem, dass die Dokumentationsstelle dass die Islamlandkarte im Kontext der Dokumentationsstelle gegen islamistischen Extremismus vorgestellt worden ist.
Der Zusammenhang das heißt, ist ja auch von der Ministerin hergestellt.
Genau, worden. Aber der institutionell, sozusagen, wenn Sie das institutionell in den Rahmen stellen, sozusagen, und auch sozusagen in dieses Frame, dann, glaube ich, geht alles unter. Und ich habe mir die Pressekonferenz gut angeschaut. Man hat ja bewusst gesagt, wir wollen auch die Leistung der Muslime zeigen. Aber ich glaube, diese Unterscheidung, der Differenzierung geht da unter. Und das, vielleicht als letzten Punkt, ja bitte.
Bitte sagen Sie noch den letzten Punkt.
Dann ist es zu Ende, dann wird es, glaube ich, ganz rund sein. Und ich glaube, was wir völlig unterschätzt haben, und das würde ich auch selbstkritisch in alle Richtungen sagen, ist die Bildsprache, die daraus entstanden ist. Also wenn Sie eine Karte haben, die so klein ist, eine Österreich-Karte, und dort sehen Sie eigentlich eine völlige sozusagen Überwanderung, sozusagen, Sie sehen nur noch islamische Moscheevereine. Also
die Invasion, nicht?
Ja. Genau, genau.
Das Bild einer Invasion.
Ja, genau. Das hat einen Backlash auf beiden Seiten. Auf der einen Seite hat es von dem Ressentiment, also von der integrationsskeptischen Bevölkerung bis zu der sozusagen rassistischen, das hat den Unmut ausgelöst, oh Gott, wir werden sozusagen, wir sind überwandert schon längst. Auf der Seite der Muslime hat es jetzt die Angst gelöst, sagen, oh Gott, jetzt zeigt man auch bitte den Finger auf uns. Und erst wenn alles drei aufeinander kommt, entsteht so ein Stimmungsbild, wo man das alles in Frage stellt, obwohl die Intention eine andere war.
Herr Khashid, wie kann man wegkommen aus dieser Situation, wo sich offensichtlich, wo man sich verrannt hat? Wie kann man dazu kommen, was Herr Günger sagt, dass wir versuchen, die Islamfeindlichkeit, die es gibt in Österreich, in Rechnung zu stellen und auf der Grundlage dessen, dass wir das nicht wollen, dann die ganzen Diskussionen über das, was Sie politischen Islam nennen, beginnen?
Indem wir die Debatte versachlichen, und das ist das, wofür wir die ganze Zeit appellieren, versachlichen wir die Debatte, nicht diffamieren, niemanden, also auch nicht gegenseitig, nicht emotionalisieren die Debatte, nicht mit Ressentiments argumentieren, sondern mit Sachlichkeit. Und deshalb, und das wird, und Sie haben was ganz Wichtiges gesagt am Anfang, Herr Löw, den Kontext betrachten. Den Kontext, es wird ja ein großes Stück von dem Kontext ausgeklammert in dieser ganzen Kommunikation, und zwar an dem Tag in der Pressekonferenz haben wir nur am Rande die Islamlandkarte vorgestellt. Das, die eigentliche Arbeit der Dokumentationsstelle waren drei Dossiers, je von 70, 80 Seiten, sehr gut recherchierte mit einem wirklich umfangreichen Quellenapparat über Atib, Millegürüş und die Grauen Wölfe. Und auch dort, es sind keine Urteile, keine Noten, die wir vergeben in diesen Dossiers, sondern wir zeigen die Strukturen, die Netzwerke, aber auch genau dort, wie die Probleme sind, die und laden ein auch für eine sachliche Debatte über diese Herausforderungen.
Also ein Schritt zurück, das heißt jetzt ein Schritt weg von der Landkarte, ein Schritt zurück, um einfach nicht wegzukommen von dieser Polarisierung, verstehe ich das richtig?
Ja, also wir wollen differenzieren, indem gesagt wurde, und das wird alles ausgeklammert, und deshalb unterstelle ich jetzt erst einmal den Kritikern, also nicht bösartig unterstelle ich, aber ich beobachte das, dass sie sehr einseitig selektiv etwas rezipieren. Also man hat eine Pressekonferenz, man zeigt eine Islamkarte und ist man nicht müde geworden zu wiederholen, das ist nicht politischer Islam, das sind die Moscheen, wir wollen sie sichtbar machen, aber wo Problemstellen gibt oder wo Herausforderungen besser gibt, über die wir reden wollen, sind folgende und dafür gibt es die Dossiers. Jetzt meine Rückfrage an alle Beteiligten, auch an die Kritiker vor allem, warum diese Verweigerung, diese Dialogverweigerung, Diskussionsverweigerung über die eigentlichen Herausforderungen?
Das ist die Frage, gebe ich gleich weiter an die Frau Abgeordnete.
Ja, vielen Dank. Ja, aber die mediale Rezeption Ihrer Pressekonferenz, da können Sie ja jetzt nicht den Medien unterstellen, dass hier ein selektiver Blick erfolgt ist.
Kritiker,
nicht die Medien haben,
hab
aber
Kritiker
es war die mediale Rezeption, da ist schon Kritiker gesprochen worden von einer staatlichen Watchlist. Das ist ja das Problem. Und ich möchte darauf zurückkommen. Wir sind ja alle keine Politneulinge. Es ist ja nicht so, dass das einfach so passiert, weil es ist ein Schnitzer in der Kommunikation. Es gibt ein zentrales Instrument der Integration in der österreichischen Integrationspolitik und das ist der österreichische Integrationsfonds. Das heißt, wenn ich aufgreife, was der Herr Kenan Güngör gesagt hat hier und ich pflichte ihm grundsätzlich bei, für die Integrationsarbeit bundesweit zur Verfügung zu stellen, brauchbare, aufbereitete Informationen, das gehört zum österreichischen Integrationsfonds. Die Dokumentationsstelle politischer Islam hat damit nichts zu tun. Und wir müssen uns die Frage stellen, was ist der Kontext? Wer präsentiert es? Wann und wie? Und das ist auf die schlechtestmögliche Art und Weise passiert. Hier ist nicht nur Vertrauen zerschlagen worden, sondern es ist ein Sicherheitsrisiko entstanden. Und als solches müsste diese Karte sofort offline genommen werden. Es reicht nicht zu sagen, wir arbeiten daran, im Hintergrund ein Registrierungssystem zu etablieren. Und es kann sein, dass das technisch 2 Tage oder 2 Wochen dauert. Es müsste sofort offline genommen werden, bis hier dieses Safeguarding etabliert werden kann, damit kein Sicherheitsrisiko mehr da ist. Weil das ist nicht im Sinne von niemand hier, so wie ich die Wortmeldungen verstanden habe.
Diese Forderung, dass die Karte...
Ich habe eine Frage. Gilt diese Forderung
vom Bischof, auch
für die EGMG und
ja, alle anderen? Aber das ist in einem anderen Zusammenhang. Ich meine, das ist der evangelische Bischof, sagt jetzt offline, ich meine, die Vereinigung
jüdischer
Hochschülerinnen
und Hochschüler sagt, ist das, was man will?
Das ist schiefgelaufen. Wäre vielleicht der beste Weg, oder?
Also Hinterhofmoscheen.
Jetzt der Hinterhofmoscheen.
Dürfte ich dazu sagen. Ich glaube, das wirkliche Problem ist, dass es auch so stark medial zelebriert wurde. Also erstmal so medial präsentiert wurde. Es wäre was völlig heute was ganz anderes, wenn es die Universität selber vorgestellt hätte. Dann würde das auch sozusagen nicht diese Breitenwirkung haben wie damals. Und ich glaube, man könnte diese Islamlandkarte, ich nehme die Bedenken, die Sie hatten wegen der Daten, dem Datenschutz schon richtig ernst. Also das sind handwerkliche Sachen, die man gut machen muss. Aber es wäre kein Thema gewesen. Ich glaube, der mediale Fokus, die Debatte, die jetzt daraus hineinkommt, hat eigentlich jetzt auch alles, zum Beispiel die rechtsextremen Gruppen sozusagen aufgepusht, die jetzt einfach Kampagnen machen. Ich glaube, auch wenn das nicht die Absicht, und es kann nicht die Absicht gewesen sein, dass das so passiert, ich pflichte Herrn Kochide bei, dass das nicht nur die Intention ist, aber ich war wirklich entsetzt darüber. Also gut, diese Kritik, die jetzt kommt, die teile ich und die würde ich auch unterschreiben, da muss man drauf achten. Aber diese üblen Unterstellungen haben dazu geführt, einerseits, dass wir irgendeinen Herrn Adnan Aslan haben, der wirklich sozusagen Polizeischutz bekommen hat und nicht nur, weil es irgendwie diese alltäglichen Bedrohungen sind. Zugleich wird die IGGÖ bekommt diese Schreiben und auch andere muslimischen Organisationen. Das kann keinem in diesem Land helfen. Von daher habe ich auch schon am ersten, zweiten Tag angeregt, diese Karte zu sagen, wenn das nicht die Zielsetzung ist, wirklich mal erstmal offline zu stellen. Und dann aber sozusagen nicht sozusagen verschwinden zu lassen, weil der Islam ist eine Religion, die sich hier etabliert und ihre Strukturen sind sichtbar zu machen und auch sozusagen auch zu würdigen und auch entsprechend zu kritisieren.
Entscheidende Frage.
Aber nur müsste es einen selektiveren Zugang geben, weil es interessiert nicht jeden in diesem Land. Es müsste nur für die interessierten Journalisten, Partnerinstitutionen zugänglich sein.
Ich glaube, die entscheidende Frage, es muss mit Zustimmung der Beteiligten sein. Also wenn die von staatlichen Stellen in einer multikulturellen Gesellschaft Institutionen einer Minderheit präsentiert werden, ohne die zu fragen, ob die einverstanden sind, dann ist das ein Problem.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ich möchte eine Präzision, nur in Bezug auf die Adressen. Das muss man dazu sagen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sozusagen nicht persönliche Adressen. Ansonsten alle öffentlichen Institutionen, die sind ja transparent, das sind ja sozusagen öffentliche Informationen, dass sie aufgearbeitet werden, analysiert werden, gut eine Übersicht dargestellt werden ist, dann ist es natürlich gut, mit den Leuten zu arbeiten. Aber es ist nicht sozusagen, sie brauchen nicht die Zusage, ob sie dann irgendwo erscheinen oder nicht.
Das ist der Zusammenhang, da muss sozusagen dort stehen, da muss ja schon einverstanden sein. Darf ich jetzt Herrn Serifovic noch fragen, um ein bisschen weiterzukommen? Die muslimische Jugend Österreichs hat vor einiger Zeit gemeinsam mit jüdischen Jugendlichen an einer Mahnwache teilgenommen. Am Ring, wo Bilder von Nazi-Opfern, von Rechtsradikalen verunstaltet worden sind. Man hat diese Bilder bewacht, damit die nicht mehr verunstaltet werden. Wie wichtig sind solche Aktionen für Sie und für Ihre Stellung im politischen Spektrum? Es geht ja darum, wie können wir anti-islamischen Vorurteilen, wie können Sie anti-islamischen Vorurteilen in Österreich entgegentreten?
Also ich glaube auf jeden Fall durch Begegnung und durch Gespräch und das gegenseitige Kennenlernen. Und hier kommt der Point auf Augenhöhe. Von oben herab hat sich noch nie bewährt. Und wir haben in unserer 25-jährigen Jugendarbeit gemerkt, dass der Dialog auf Augenhöhe sich am meisten bringt. Unter muslimischen Communities gibt es Vorurteile gegenüber Jüdinnen und Juden. Und durch solche Projekte, die Musliminnen gegen Antisemitismus, wo muslimische Jugendliche die Option haben, das ehemalige KZ Auschwitz zu besuchen, Jüdinnen und Juden kennenzulernen.
Also eine Initiative von Ihnen.
Genau.
Muslimische Jugend, wie heißt das, gegen Antisemitismus?
Gegen Antisemitismus ist das Projekt, das hat uns 2 Jahre lang begleitet. Und da haben so viele muslimische Jugendliche gesagt, wow, es ist so anders, jemanden jetzt zu kennen und sich ein Urteil darüber zu schaffen. Ja? Und ich glaube, das ist das, was uns auch fehlt. Und darum möchte ich auch in dieser ganzen Debatte ein bisschen mehr auf die Metaebene gehen. Dass die Karte runter muss, ist klar. Dass es sehr viel Kritik für diese Karte gibt, merken wir und sehen wir. Und die ist bitte auch ernst zu nehmen. Eine Kritik von einer Uni Wien, von der katholischen Kirche, evangelischen Kirche etc. ist nicht ohne. Was mir aber persönlich fehlt, und ich bin für Transparenz und ich bin für Begegnung, aber gemeinsam auf einem Tisch. Ja, dass man sagt, gut, dann überlegen wir uns gemeinsam, wie kann man Transparenz schaffen und wollen das die Beteiligten auch wirklich. Und in diesem Sinne fehlt es mir bei dieser ganzen Debatte, es ist wie ein Schmutzkübel herumschleudern. Ja, aber ihr kritisiert, na ja, aber ihr habt doch die Karte online gestellt. Okay, wartet mal, legen wir die Karte ab, sie soll weg vom Netz kommen, setzen wir uns auf einen Tisch und sprechen drüber, wenn es das wirkliche Ziel der Regierung ist, Transparenz zu schaffen und muslimische Communities sichtbar zu machen, dann geht das anders. Dann geht das durch Projekte, durch Feste, durch gegenseitiges Kennenlernen und nicht durch eine Karte, die wider Willen dieser Vereine online gestellt wurde.
Herr Kouachi, denn ein Angebot, das Sie aufgreifen würden?
Ich habe eine Rückfrage zuerst, damit ich Sie verstehe. Ich versuche Sie wirklich zu verstehen, Herr Scherifovic. Heißt das, dass wenn Sie jetzt in Google gehen, ja, und wenn Sie einfach Moschee in meiner Nähe eintippen, dann kommt ein Google Map mit Adressen von Moscheen. Wollen Sie das auch aus dem Netz? Also nicht jetzt diese Karte, sondern jeglichen Zugang zum muslimischen Leben. Soll das alles jetzt nicht mehr vorhanden sein? Verstehe ich Sie richtig?
Nein, das habe ich nie gesagt. Wenn eine Moscheegemeinde sichtbar sein möchte online, dann hat sie jedes Recht dazu. In Google muss man dazu eine Einwilligung abhacken, damit man darauf kommt. Ich finde das
okay,
super.
Dann verstehe ich Sie wunderbar. Wunderbar. Dann,
was sagen Sie,
dass Islam Extremismus geführt wird? Das ist mein Punkt.
Aber meine Frage ist konkret, weil Sie von Sicherheit sprechen und Sie haben gesagt, das ist das Problem, die Sicherheit. Wenn 80% dieser Adressen, die in der Islam-Landkarte ohnehin schon im Internet sind, reden wir über die 80 oder über die 20 eigentlich Prozent, wo ich Ihnen dann recht gebe, okay, dann fragen wir auch die Menschen. Man wusste ja nicht, dass das Ihre Privatadresse, weil das ist die Adresse, die Sie im Vereinsregister bei der Eintragung eingegeben haben. Und man hat die Möglichkeit, sich sperren zu lassen. Reden wir über die 20%, weil das andere ist ohnehin schon im Netz. Verstehen Sie mal, warum ich Sie nicht verstehe? Sie protestieren.
Sie, warum etwas, ich Sie nicht verstehe, Herr Professor? Warum sprechen Sie die permanent diese Details an und die verstehen anscheinend das große Ganze nicht. Hier wird auf den Rücken von Musliminnen und Muslimen gegen ihren Willen unter dem Deckmantel politischer Islam jegliche Organisationen eingegrenzt. Das kann doch nicht sein, wir sprechen hier nicht über muslimisches Leben. Wenn, dann macht es die Uni Wien, wie schon genannt wurde, ein Projekt und da gibt es dazu was und dann machen wir was gemeinsam, aber nicht unter dem Deckmantel Extremismus.
Dann eine Frage an Sie. Eine Frage. Haben Sie die 3 Dossiers zur Kenntnis genommen?
Ganz kurz noch, Herr Kouachid, und dann möchte ich die Frau Abgeordnete noch was fragen. Bitte, Herr Kouachid.
Haben Sie die 3 Dossiers zur Kenntnis genommen? Warum diese Diskussion Verweigerung? Also warum nehmen Sie etwas...
Aber wir diskutieren ja jetzt.
Gerade wir Muslime leiden... Bitte nur einen Satz. Gerade wir Muslime leiden darunter, dass man den Koran von uns nimmt und sagt, irgendwo, ja, da steht das. Und man klammert alles andere umherum aus. Darunter leiden wir. Aber wieso im Umgang jetzt, gegenseitig im Umgang, machen wir genau das, worüber wir uns beschweren, indem wir von der Pressekonferenz nicht den ganzen Kontext nehmen, sondern rauspicken, eine Sache, um zu skandalisieren.
Es ist offensichtlich der Kontext.
Ist das nicht
gewesen?
Jetzt unterstelle ich
es Ihnen. Es ist der Kontext offensichtlich der politischen Situation in Österreich.
Bitte, Herr Löw, ich stelle eine Frage an den Mitdiskutanten, nicht an den Moderator. Jetzt, ich unterstelle Ihnen, dass Sie keinen Willen haben, über die Herausforderungen bei Atti, bei den Grauen Wölfen, bei Miligorisch reden wollen und deshalb gehen sie zu Nebenschauplätzen und sie reden die ganze Zeit über die Karte, um abzulenken und ja nicht über die Herausforderungen, die in
den... Und da gibt es unterschiedliche...
Nehmen Sie die Karte offline, Frau Abgeordnete. Sprechen wir auch nicht mehr über die Karte. Herr Khoshid, nehmen Sie die Karte offline und wir sprechen nicht mehr über die Karte.
Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, dass wir sagen, es hat niemand mehr jetzt Zugang, außer wenn man registriert ist. Weil
die Karte ist immer noch online.
Moment, wir sind nicht im Kindergarten hier, wir reden sachlich. Dann müssten Sie alle Karten im Netz runternehmen. Dann müssen Sie Google überhaupt schließen. 80% der Adressen der Karte sind ohnehin online.
Ihre Argumente, Herr Güngör, Sie sind auch dafür, wenn ich es richtig verstehe, die Karte jetzt runterzunehmen, um einfach hier dieses Problem, das hier aufgebaut wurde, wegzuräumen, um überhaupt zu einem neuen Anfang zu kommen, oder?
Also das eine ist wirklich ein Teilbereich, das ist die Islamkarte. Und ich glaube, dass es sinnvoll wäre, sie so runterzunehmen und nicht runterzufahren. Das heißt, dass sie aber nur gut aufbereitet wird, besser aufgestückt wird und dann auch diese Datenschutzfragen geklärt werden und dass sie dann nur wirklich für das interessierte Publikum zugänglich ist, für Institutionen, Vereine, Journalisten und vieles mehr. Ich glaube, das brauchen wir, weil wir diese Übersicht brauchen. Das andere Problem, was jetzt angesprochen ist, das größere Problem, ich möchte, dass wir beides schaffen können. Wir brauchen einerseits wirklich diese Dialogfähigkeit viel stärker, die müssen wir ausbauen. Wir brauchen aber auch Diskurse, wir brauchen auch kritische Auseinandersetzungen. Also, es ist ja nicht so, weil wir jetzt gerade also gegenwärtig, dass alle Muslime in Schutz zu nehmen sind. Alle Menschen sind in Schutz zu nehmen und gerade auch die Muslime, die gegenwärtig stärker sozusagen dort im Zentrum sind, stärker. Aber wir haben, und diese drei Dossiers zeigen es, aber auch vieles andere, wir haben in den islamischen Organisationen, das ist ja nicht von ungefähr, dass wir uns diesem Thema widmen, auch ernsthaft Probleme von Radikalismen, Extremismen, von Misogynie. Sie haben diese Projekte ja nicht von ungefähr aufgegriffen, die hineinkommen, aber das sind noch Tropfen auf den heißen Stein. Ich freue mich für jedes Projekt, was getan werden will. Aber wir sind noch wirklich dort Lichtjahre noch entfernt, in vielen Bereichen dort weiterzukommen. Wenn ich sehen würde, und das wäre vielleicht ein Zeichen heute, also ich finde, dass auch die Frau Ministerin, die Dokumentationsstelle, alle sich jetzt gegen diese Aktionen, die gegen die Moscheen gerichtet worden sind, dazu Stellung nehmen und sagen, dass das nicht sein darf, dass man so eine Form nicht akzeptieren kann. Ich möchte aber auf der anderen Seite nur den Satz, dass die muslimischen Organisationen zeitgleich auch sagen, dass sozusagen ein Adnan Aslan, dessen Frau, dessen Familie sozusagen wirklich mit übelsten Morddrohungen jetzt besehen werden, das gemeinsam sagen. Ich halte das wirklich nicht mehr aus, dass jeder nur die Empathie für sich hat und nicht mehr für die anderen. Wir wären einen Schritt weiter und vielleicht ist das auch ein Lernmoment.
Absolut.
Serif Öztürk, Sie sind einverstanden.
Ich bin absolut dafür, dass jeder in diesem Land in Frieden leben kann und niemand sich Sorgen machen muss, dass seiner Familie oder sich selbst irgendwas passiert. Dass der Herr Aslan, unser Polizeischutz, ist ein Skandal, dass überhaupt sowas geschehen kann. Und darum nochmal mehr der Appell zum Dialog, zum Miteinander, versachlichen, auf einer Metaebene gehen, aber nicht zwei Meinungen, die aufeinanderprallen und nicht zueinander finden. Und ich, Herr Güngör, danke, dass Sie das auch gesagt haben. Ich finde das extrem wichtig. Und dennoch möchte ich hinweisen, dass wir in unserer Gesellschaft auch viele andere Probleme haben, wie den Rechtsradikalismus, wie den Antisemitismus, die sehr schnell, denen schnell die Show gestohlen wird mit dem Islamthema, mit dem politischen Islamthema, das permanent aufpoppt, wenn mal, mir scheint es so, die Regierung in einer Krise ist. Und davor, glaube ich, haben Musliminnen und Muslime, oder ich zumindest, das haben wir satt. Als Spielball für Politik verwendet zu werden.
Frau Abgeordnete, wie könnte ein Neuanfang aussehen nach diesem ziemlichen Debakel rund um diese Islamkarte?
Also ich kann das in den Mittelpunkt stellen, was wir jetzt jedenfalls machen werden als grüne Regierungspartnerin. Und zwar haben wir das letzte Woche schon angekündigt. Wir suchen hier den Dialog, und zwar den Dialog auf Augenhöhe. Wir werden die muslimischen Organisationen, einige muslimische Organisationen zu einem runden Tisch einladen, noch vor dem Sommer, um jetzt hier über diesen Anlassfall zu sprechen, natürlich, aber darüber hinaus nicht nur einen einzelnen Moment zu schaffen des Austausches, sondern einen strukturierten, institutionalisierten Dialog. Das ist das, wovon ich überzeugt bin und auch wir als Grüne, dass wir diesen Dialog brauchen. Natürlich wäre es mir lieber, wir haben diesen Dialog angesiedelt auf Regierungsebene. Es ist nicht die Sache alleine einer Partei. Aber wir werden das jedenfalls machen, weil wir davon überzeugt sind, dass es richtig ist. Und mehr noch, ich glaube, dass die Politik und besonders die Integrationspolitik vorbildhaft wirken muss. was die Werte und die Haltungen anbelangt, mit denen wir Politik machen. Weil das reflektiert auf die gesellschaftliche Ebene und auf unsere Erwartungen, wie wir möchten, dass Menschen in diesem Land miteinander umgehen. Das heißt, es ist noch einmal eine besondere Verantwortung hier da. Und wenn wir diesen Dialog vorleben, dann ist das auch schon ein Zeichen für die Art der Integration, wie wir sie verstehen.
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Nur
eine Anmerkung. Ich finde es sehr schade, wirklich auch traurig, dass es nicht möglich ist, hier konstruktiver im Dialog zu sein zum jetzigen Zeitpunkt. Aber von uns aus gerne auch in einigen Tagen oder in einigen Wochen
die
noch.
Die Diskussion einmal. Heute war ja schon ein bisschen auch Dialog und da hat sich auch einiges bewegt.
Ich
bedanke mich, Frau
Vorschlag.
Abgeordnete, unsere Sendezeit auf W24 mit dem Sender, mit dem wir diese Sendung produzieren, ist zu Ende. Das war eine Debatte über den Diskurs der Regierung zum sogenannten politischen Islam und die Gefahren der Polarisierung in unserer multikulturellen Gesellschaft. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mit dabei waren. Danke für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.